D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir wollen heute wissen, wie rechts ist Deutschland? Um einer Antwort näher zu kommen, müssen wir uns ja auch mal fragen, wo fängt rechts eigentlich an? Ist der Nachbar, der gerne am Gartenzaun auf Flüchtlinge schimpft, auch schon ein Nazi? Ist er genauso gefährlich wie die rechtsextremen Parteien? Und was muss eigentlich überhaupt passieren, dass jemand rechtsextrem wird und sich noch dazu überhaupt nicht schämt, das in der Öffentlichkeit auch immer wieder kundzutun? All diese Fragen möchte ich jetzt mit Benno Hafenegger klären. Er ist Erziehungswissenschaftler in Marburg und Experte für Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Hallo, Herr Hafenegger.
Hallo.
Wir sprechen hier in dieser Sendung jetzt über die Rechten. Wir haben auch schon geklärt, dass es gar nicht so einfach ist, sie zu definieren, dass es sie in unterschiedlichsten Gruppierungen gibt. Wo fängt für Sie denn rechts an?
Naja, man muss unterscheiden zwischen rechts, rechtspopulistisch, rechtsextrem und auch rechtsradikal. Also sind schon vier Begriffe, die man unterscheiden muss. Im Prinzip ist das ein Denken, das unterstellt, dass Menschen ungleich sind. Und wenn Menschen ungleich sind, können sie auch ungleich behandelt werden. Das heißt, es werden andere Gruppen, andere Menschen abgewertet. Sie sind nicht so viel wert wie man selbst, als Deutscher, als Weißer oder wie auch immer. Und das ist eine Ideologie, das wäre die große Überschrift, eine Ideologie der Ungleichheit, der Ungleichheitsvorstellung über Menschen, über soziale Gruppen.
Das haben Sie alle gemeinsam. Was sind denn die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen Gruppen, die Sie jetzt genannt haben?
Es gibt einmal Gruppen, die haben ein geschlossenes Weltbild. Man kann sagen, ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild, also eine gefestigte Ideologie, ein rassistisches Weltbild, also eine rassistische Ideologie, die Menschen sind ungleich, oder auch ein kulturalistisches Weltbild, mit der Kultur sind die Menschen ungleich. Es geht dann um die Verharmlosung des Nationalsozialismus, einen ganz harten Chauvinismus und viele andere Elemente. Also dieses harte, feste, geschlossene Weltbild, das rechtsextreme Weltbild, das haben in der Bundesrepublik, das zeigen alle empirischen Studien, etwa 6% der Bevölkerung.
Mhm.
Das ist eine Gruppierung. Die andere Gruppierung ist die Offenheit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Sehr viele stimmen zu, wir brauchen nicht so viele Muslime, ich wollte keinen Sinti als Nachbar haben. Also eher offenere Formen vom fremdenfeindlichen Denken, vom rechten Denken. Also solche offene Formen, solche Zustimmung zu einzelnen Fragen, das reicht weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Und einzelne Fragen, die man stellt, wolltest du einen Sinti als Nachbar haben? Da sagen 50% und mehr, nein, das will ich nicht. Also das ist auch eine Form der Abwertung von anderen Gruppen, mit denen man nichts zu tun haben will, die man am liebsten gar nicht hier haben will. Aber dieses nicht verbunden mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild.
Wie eng sind denn die Verbindungen zwischen diesen Gruppen, die Sie genannt haben, zwischen Rechtspopulisten und Rechtsextremisten?
Die Verhältnisse sind sozusagen überlappen sich und sind fließend. Also wir haben schon festgefügte Kerne, auch organisierte Kerne des Rechtsextremismus. Das ist bekanntlicherweise die NPD. Das sind Kameradschaften, das sind neonazistische Kleingruppen und viele andere Gruppierungen in diesem Feld. Aber es gibt sozusagen auch immer wieder Verbindungen in die Mitte der Gesellschaft hinein, wenn zum Beispiel Pegida aufruft, in Dresden zu demonstrieren. Nur wenn die extreme Rechte aufruft, vor einem Flüchtlingswohnheim zu demonstrieren, dann kommen nicht nur die organisierten Rechtsextremen eben mit diesem geschlossenen Weltbild, sondern da kommen auch Bürger mit Vorurteilen, mit Ressentiments, mit fremdenfeindlichen Orientierungen, die möglicherweise sich in solchen Prozessen radikalisieren.
Mhm. Lassen Sie uns mal über die Ursprünge sprechen. Wie kommt ein Mensch denn zu diesem Weltbild, zu diesem fremdenfeindlichen Weltbild, das Sie uns gerade beschrieben haben?
Ja, das ist eine sehr komplizierte, komplexe Angelegenheit. Aber wenn man sich auch die Biografien ansieht, die Studien, die gemacht worden sind, dann kommen zum Teil junge Leute, schon Kinder aus rechtsextremen Haushalten. Da wird Ideologie weitergegeben. Oder man gerät als Jugendlicher in eine Clique hinein. Mhm. Man besucht Konzerte, man lädt sich aus dem Netz Schriften runter und man bindet sich so ganz langsam ein in die Ideologie. Man geht zu Veranstaltungen, man kriegt Kontakte. Also es gibt so eine Einbindung, eine Verfestigung, einen Weg in den Rechtsextremismus. Und der ist damit verbunden, dass man sich aus anderen sozialen Bezügen und Beziehungen heraus organisiert sozusagen. Man hat eher Konflikte mit den Eltern dann, distanziert sich, ist nicht mehr mit alten Freunden zusammen, geht nicht mehr in den Sportverein, in die Feuerwehr, in der man vielleicht mal war. Also es gibt so dann Herausbindungsprozesse aus dem normalen Leben und Einbindungsprozesse schrittweise in rechtsextreme Ideologie oder auch in rechtsextreme Gruppierungen.
Ist es dann mehr oder weniger Zufall, in welche Richtung sich jemand in so einer Situation radikalisiert? Er könnte ja auch Islamist werden sozusagen.
Also reiner Zufall ist es nicht, aber es ist auch Zufall. Es gibt in Krisenentwicklungen von jungen Leuten Suchbewegungen. Man will was machen, man will sich organisieren vielleicht auch. Man hat ein Bedürfnis nach Radikalität, nach Eindeutigkeit. Und wenn man zunehmend herausgebunden ist aus dem normalen bürgerlichen Alltag und hier keine Anerkennung erfährt. Und dann ist oftmals zufällig, in welche radikalisierten Strukturen und Gruppierungen man hineingerät. Aber beim Rechtsextremismus gibt es auch sowas wie eine Vororientierung. Man denkt autoritär. Man hat den Bedarf, das System abzuschaffen, wie es heißt. Man hat die Sehnsucht nach einem neuen Führer. Man sucht nach eindeutigen Autoritäten. Man sucht nicht, jetzt machen wir mal den Sprung, wie im Islamismus oder im Dschihadismus, man sucht nicht nach religiösen Führern, nach religiöser Weltdeutung und so weiter. Das sind schon Unterschiede, aber das Bedürfnis, der Bedarf nach radikalen Lebensäußerungen, den anderen und es der Welt zu zeigen, der ist beiden gemeinsam.
Jetzt haben Sie die biografischen Hintergründe für Radikalisierung beschrieben. Welche gesellschaftlichen Probleme stecken denn da noch dahinter?
Also auch hier gilt, wenn man sich die Untersuchungen und die Biografien genauer ansieht, je mehr Zugehörigkeit und Anerkennung junge Leute erfahren in ihrem Leben, fühlen sich zu Hause wohl, sind sie in der Schule anerkannt, sind sie beruflich sozial integriert, haben sie auch ein anerkanntes Freizeitleben im Sport, in der Kultur, desto weniger radikal sind sie. Je weniger Anerkennung und Zugehörigkeit sie erleben und erfahren und in Krisen hineingeraten, auch berufliche Krise, prekäre Lebenssituation, desto größer sind gesellschaftlich dann die Gefahren, dass junge Leute oder Teile von jungen Leuten in solche Radikalisierungsprozesse hineingeraten.
Anlass für unsere Sendung war ja mit der Eindruck, den wir hatten, dass das rechte Gedankengut in Deutschland gerade ziemlich zunimmt. Sehen Sie das auch?
Also wenn man jetzt Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, autoritäres Denken, einen Rechtspopulismus zusammennimmt, dann haben wir eine Entwicklung in der Gesellschaft, wo die Sehnsucht nach autoritären, eindeutigen Lösungen, nach einem autoritären Staat, der die Grenzen dicht macht und so weiter, dass solche Entwicklungen zunehmen. Aber wir haben noch eine Gegenentwicklung. Wir haben eine Öffnung und wir haben eine Willkommenskultur. Wir haben große Bereitschaften, auch Fremde anzunehmen. Also das ist eine relativ uneindeutig. Aber es gibt in diesem Bereich des autoritären Denkens eine Verfestigung, könnte man sagen, und auch eine größere Bereitschaft, dies öffentlich auszudrücken. Man getraut sich öffentlich, seine rechte Gesinnung zu bekunden. Das war lange Zeit nicht der Fall.
Was kann man denn tun, um diese Entwicklung zu stoppen?
Das müssen wir die ganze Gesellschaft durchgehen. Also einmal geht es wichtig, ist wichtig sozusagen, wie Politik und auch wie die Öffentlichkeit, wie die Medien mit solchen Entwicklungen umgehen, aufklärend, immer wieder informierend, die Leute hineinnehmend in Prozesse, jetzt mal an einem Beispiel, der Willkommenskultur. Und es gilt aber für die junge Generation insbesondere mit Blick in Familien, in Erziehung, Bildung und Schule, den jungen Leuten in der nachwachsenden Generation so viel Anerkennung und Zugehörigkeitserfahrung zu ermöglichen, wie man nur kann. Das wäre eine Immunisierungsstrategie, um Anfälligkeiten zu verhindern.
Sagt Benno Hafeneger. Er ist Erziehungswissenschaftler in Marburg und Experte für Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Vielen Dank, Herr Hafeneger.
Bitteschön.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.